Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ende einer Woche, die nicht so gut lief für die Union, für die CDU, nach der Wahlschlappe im einstigen Stammland Thüringen, nach heftigen Schüssen von Leuten wie Friedrich Merz, Roland Koch, aber auch aktiven CDU-Leuten gegen Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer. Stefan Braun für die Süddeutsche, waren Sie in dieser Woche an dem Thema auch dran? Wenn eine Partei eine Schlappe nach der anderen einfährt, ich habe in Ihrem Artikel gelesen, Sie haben gezählt Nummer 4 für Annegret Kramp-Karrenbauer, vierte Wahlschlappe, ist dann eine Debatte über den richtigen Kurs dringend geboten?
Ich glaube, dass man einen gewissen Fehler macht, wenn man jetzt einfach nur sozusagen die Wahlniederlagen addiert und dann sagt, so, jetzt wird es irgendwie Zeit. Was wir uns alle miteinander bewusst machen müssen, ist einfach eine Situation, die viel, also in Anführungszeichen größer ist. Es ist einfach so, nach 13, 14, 15 Jahren Kanzlerschaft in einer Partei von einer Person, irgendwann findet absehbar der Wechsel statt. Und was danach kommt, da gibt es keine Partei, die sozusagen eine Blaupause hat, wie organisiere ich den Machtwechsel. Wenn man sich kurz daran erinnert, was Helmut Kohl gemacht hat, er war damals 1996, 97 der festen Überzeugung, ich drehe jetzt trotzdem nochmal an, keiner kann so gut wie ich, und er hat seine Partei in die Wahlniederlage geführt. Ich glaube sogar, wenn man ehrlich ist, er wusste das inzwischen. Leute, die damals noch an seiner Seite waren, erzählen das heute.
Er hatte, da sind wir bei Christine Lagarde und der EZB, er hatte natürlich auch ein Lebens- und Leidenschaftsthema. Er hatte die große Sorge, dass, wenn er weg ist, dass dann der Euro nicht kommt.
Ja, das muss man fairerweise auch dazu sagen. Das war so ein bisschen ein Hilfskonstrukt gegen Wolfgang Schäuble. Es war mit Sicherheit auch tatsächlich eine Emotion, die er hatte. Und trotzdem, er hat dann irgendwie gedacht, ich bin der Beste und ich trete nochmal an. Frau Merkel hat es jetzt ein bisschen anders versucht, aber eben auch nur ein bisschen. Und wenn man ganz streng ist, müsste man, oder würde ich ehrlicherweise sagen, ist es jetzt so, seit einem Jahr, sie hat einerseits den Raum geöffnet für die Nachfolge und sie hat sich gleichzeitig gefühlt durch eine, fast wie eine Befreiung von diesem CDU-Rock, auch etwas entfernt. Und das hat zu einer Bandbreite geführt, wo die Leute einerseits sagen, jetzt ist die Sache immer noch nicht zu Ende. Also sozusagen eine Anti-Merkel-Stimmung in Ostdeutschland, die gibt es. Das kann man bedauern, aber die ist da. Und gleichzeitig hast du sozusagen, bist du immer noch so präsent, dass deine Nachfolgerin eigentlich wenig Möglichkeiten hat, quasi so das Neue zu bestimmen und zu formulieren und auch zu verkörpern, dass der Übergang irgendwie möglich ist. In dieser zweiten Form steckt die CDU jetzt gleichsam wieder in der Grütze. Und das ist nicht so schnell zu lösen. Das ist nicht ein Akt, eine Antwort, eine Äußerung, eine Person. Das ist wirklich kompliziert.
Ist es denn dann hilfreich, was gerade passiert? Also wir haben Meinungsäußerungen. Ich habe es gesagt, Friedrich Merz muss das gar nicht sagen. Ich glaube, das hat jeder in dieser Woche mitbekommen. Grottenschlecht als Urteil über die Regierung. Roland Koch, der frühere hessische Ministerpräsident, der ihm beigesprungen ist. Die Bild-Zeitung hat immer ein bisschen Platz gemacht auf der Titelseite, damit es auch wirklich alle sehen. Aber wie gesagt, auch aktive CDU-Politiker, Carsten Linnemann, andere, der junge Unionschef, was die da machen, da gibt es so ein bisschen den Kampagnenvorwurf, da gab es auch diesen Begriff der älteren Herren, Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, der das vorgeworfen hat. Also auf die Frage gemünzt, ist das sinnvoll, was die machen, oder ist es vor allem Ego-Trip?
Ehrlicherweise, man wird wahrscheinlich keine Situation in 12 Monaten oder 52 Wochen finden, wo irgendeiner, der sich angegriffen fühlt, sagt, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen, damit ich mal kritisiert werde.
Aber wir reden ja über die Sache, also für die Sache
absolut,
der Union.
Absolut, für die Sache der Union. Ich glaube, es gab keinen anderen Moment. Natürlich hätte man noch mal warten können, wenn man jetzt sagt, es gibt einen großen Mangel, es gibt eine große Schwierigkeit. Wir wissen selber nicht mehr so genau, wer wir sind. Wir haben keine Antworten auf die neuen Fragen, so dass die Leute das Gespür haben, Mensch, die CDU weiß, wovon sie spricht. Das gilt sogar für die innere Sicherheit, aber es gilt bei der Digitalisierung. Es gilt in der Tat, wir alle erinnern uns an das RISO-Video, es gilt für die Umweltpolitik. Wo will die CDU stehen? Das ist alles in den letzten Jahren, man muss es hart sagen, nicht mehr wirklich ausformuliert worden. Und irgendwann kommt der Punkt, wo irgendjemand in der Partei mal sagt, wir müssen da jetzt irgendwie was ändern. Falsch war wahrscheinlich wieder einmal, dass man es personalisiert hat. Aber das Gefühl, sage ich jetzt auch mal hart, dass der Merz ausgesprochen hat, das haben ganz viele. Mhm. Sie wollten es irgendwie nicht hören, sie wollten es auch nicht personalisiert haben, aber alle oder sehr viele, auch in der Fraktion, wissen, da gibt es einen großen Mangel. Wir können nach außen nicht mehr erzählen, wer wir eigentlich in der Zukunft sein wollen. Wir brauchen diese Erzählung mehr denn je, wo sozusagen die Große Koalition auch schon so in größten Schwierigkeiten steckt. Also ist immer die Frage, wann sprichst du das an? Wie sprichst du es an? Wahrscheinlich hat Koch das sozusagen zu personalisiert angesprochen. Aber wenn man mal hineinhört in die Fraktion, es ist nicht nur Carsten Linnemann, der sagt, ich will wieder spüren, wofür wir eigentlich kämpfen.
Das ist ja, dieses Stichwort fiel schon einige Male, unter anderem auch auf Titelseiten, in gewisser Weise die Sozialdemokratisierung der CDU. Also dieses Bedürfnis nach langer, langer Regierungszeit mal wieder Klarheit darüber zu haben, was wollen wir eigentlich?
Also ich bin bei dieser Formulierung extrem streng, weil ich sie wirklich Unsinn halte. Ja, es ist sehr polemisch. Damit ist ja nur gemeint, die CDU fängt jetzt auch Streit an und sozusagen reitet sich selber in die Grütze. Das fand ich irgendwie pfiffig in der ersten Sekunde und dann habe ich 3 Sekunden drüber nachgedacht und fand es eigentlich nicht mehr witzig. Aber ich weiß, die Katz hat es gemacht und andere auch. Ich will damit nur sagen.
Man kann es aber, darf ich interpretieren, wie man es auch weitergefasst verstehen könnte, und dann ist es vielleicht inhaltlich stärker. Diese Frage, verlieren wir uns in diesem täglichen politischen Management, dass wir dieses Land irgendwie mal besser, mal schlechter regieren, dass wir Probleme lösen, dabei aber darüber verlieren, konkrete politische Alternativen anzubieten. Daran leidet die SPD ja schon lange. Und jetzt erfährt es die CDU auch. Und das ist ja, glaube ich, nicht nur eine Frage der Selbstbeschäftigung, sondern auch eine Frage der politischen Kultur in diesem Lande, was man anbieten kann, damit die Leute am Ende auch wissen, wenn ich CDU wähle, kriege ich eben auch bestimmte politische Inhalte.
Das ist absolut richtig. Ich würde nur sagen, an den 2 Stellen, wo ich es jetzt registriert habe, war es nicht so gemeint, sondern es war sozusagen polemisch. Jetzt fangen die auch noch an zu streiten und machen es wie seit Jahren schon die Sozialdemokraten. Wenn es anders gemeint gewesen, bin ich sofort einverstanden. Ich will auf eines hinweisen und das hat mich diese Woche sehr beschäftigt. Wir reden immer über die politische Mitte und alle wollen dahin. Wenn man sich mal anguckt, was Gerhard Schröder mal als neue Mitte deklariert hat, nämlich unter anderem eine ziemliche Liberalisierung des Finanzmarktes, was uns ein paar Jahre später wahnsinnig auf die Füße gefallen ist. Oder was Frau Merkel als Mitte anbietet, ist ja sozusagen immer eine Ausbalancierung mit dem jeweiligen Koalitionspartner. Das ist nicht eine fertige Formulierung oder auch nicht der Versuch, programmatisch kenntlich zu machen. Das ist sozusagen die Position der Union. Und dann gibt es möglicherweise auch Alternativen. Es sollte ja eher alternativlos sein in diesen letzten Jahren. Und das hat sozusagen nicht dazu geführt, dass die Mitte immer stärker geworden ist, sondern es hat sie ausgehöhlt. Vor diesem Problem stehen jetzt ziemlich viele.
Kurz zum Abschluss dann die Frage, wie und mit wem löst man das und wie schnell? Die CDU hat jetzt bald in Leipzig den nächsten Parteitag. Man könnte ja sagen, okay, das muss jetzt auf den Tisch. Wir hatten zwar am letzten Dezember mit der Nachfolge für Angela Merkel eigentlich eine Entscheidung getroffen, aber offenbar reicht die nicht. Muss man das jetzt auf den Tisch legen und sagen, Wiedervorlage dieser grundsätzlichen Richtungsfrage, Wiedervorlage Friedrich Merz möglicherweise? Oder würden Sie sagen, lieber die Füße ein bisschen stillhalten, auch mal abwarten in der Politik, mal gucken, wie sich die Dinge entwickeln?
Also letzteres wäre jetzt irgendwie wahrscheinlich der Ratschlag der Friedliebenden.
Ich glaube, Gerd Schröder hat das mal Politik der ruhigen Hand genannt.
Ja. Oh, ja, stimmt. Kann ich nichts weiter zu sagen. Also um auf die Frage nochmal versuchen, eine Antwort zu geben. Ich glaube, die CDU bräuchte ganz dringend sozusagen den Wettbewerb zweiter Teil. Und der erste Teil war in der Tat vor einem Jahr. Leider ist dieser Wettbewerb aus meiner Sicht überlagert worden von einer sehr frühen Frage Mann oder Frau. Rache der Enterbten oder irgendwie Verteidigung des Bisherigen. Und das wurde auch von denen, die unbedingt Frau Kamp-Karrenbauer haben wollten, so schnell personalisiert, dass die Frage, die sich damit vielleicht hätte verbinden lassen können, nämlich wo wollen wir inhaltlich hin? Also wir, ich bin nicht die CDU, aber wo will die CDU hin? Das ist sozusagen ausgefallen. Deswegen würde ich sagen, wenn sie stark ist, wenn auch Kamp-Karrenbauer stark ist, lässt sie in Leipzig zu, dass bestimmte Fragen, zum Beispiel Ökologie, zum Beispiel, wer wollen wir in Europa eigentlich sein und was hat es für Konsequenzen, wenn wir proeuropäisch sind in dieser Zeit, heißt es, ganz hart gesprochen, das finde ich eigentlich ein sehr spannendes Beispiel, können wir tatsächlich sagen, wir wollen eine europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik, aber ansonsten wollen wir doch sehr darauf beharren, dass das deutsche Asylrecht gilt. Ich finde es heikel und kompliziert, aber die Frage muss mal irgendwie diskutiert werden. Wenn Sie sich das trauen, ist es keine Schwächung, dann könnte da, wie gesagt, ein Wettbewerb zweiter Teil daraus werden.
Die Einschätzung von Stefan Braun im Deutschlandfunk Kultur.